ARD.
Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel will die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen ausbauen. Der Grenzübergang Erez und der Hafen Ashdod sollen dafür genutzt werden. In den USA ist der Gaza-Konflikt ein großes Thema, nicht nur in der Politik. Und der ukrainische Präsident Selenskyj findet beim Thema Militärhilfe die Haltung einiger Länder inakzeptabel. Er fordert viel mehr Waffenlieferungen. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 5. April um 7 Uhr. Hunger, kaum medizinische Versorgung, kaum ein sicherer Ort mehr. Für die Menschen im Gazastreifen ist die Lage katastrophal. Israel wird deswegen international immer deutlicher kritisiert und reagiert jetzt offenbar. Israelische Medien berichten, dass mehr Hilfe nach Gaza gelangen soll. Der Grund für den israelischen Kurswechsel ist möglicherweise ein Telefonat von US-Präsident Biden mit Israels Ministerpräsident Netanyahu. Auf NDR Info hat Stefan Schlag dazu mit unseren Korrespondentinnen in Tel Aviv und Washington, Bettina Meyer und Katrin Brandt, gesprochen. Und beide berichten nicht nur von den politischen Gegebenheiten in Israel und in den USA, sondern auch von der Stimmung in den jeweiligen Ländern. Den Anfang macht Bettina Meyer in Tel Aviv. Sie beschreibt, wie die humanitäre Hilfe nun die Menschen in Gaza erreichen soll.
Ja, so zunächst mal wird ein Grenzübergang, der seit dem 7. Oktober geschlossen war, der Erez-Grenzübergang und Checkpoint, der eigentlich für Fußgänger immer vorgesehen war, über den ich auch oft nach Gaza gekommen bin, der wird jetzt wieder geöffnet. Da sollen dann auch Lkw mit Essen und ja medizinischen Gütern reinfahren dürfen. Außerdem gibt es einen Hafen nördlich von Gaza in der Stadt Ashdod und der soll jetzt auch benutzt werden, um eben noch mehr Hilfsgüter dort hineinzubringen nach Israel und dann über einen Landweg nach Gaza zu kommen. Das sind so ein paar Sofortmaßnahmen, die angekündigt worden sind, aber wir wissen nicht genau, wann das denn stattfinden soll.
Katrin Brandt in Washington, wie groß war der Druck aus den USA, zumindest bei diesen Hilfslieferungen dann einzulenken?
Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie stark der Druck auf Präsident Biden zuletzt gestiegen war. Wir haben Wahlen dieses Jahr und Joe Biden steht massiv unter Druck von jungen Wählern und auch von der muslimischen Community, die nicht zufrieden damit sind, wie er Israel unterstützt. Und das hat der Senator Bernie Sanders gestern nochmal deutlich gesagt, mit amerikanischen Steuergeldern dazu beigetragen wird, unschuldige Menschen umzubringen. Und der Tod der Helfer der Organisation World Central Kitchen hat das fast zum Überlaufen gebracht. Man muss wissen, dass José Andrés, der hinter World Central Kitchen steht, hier in Washington sowas wie ein Heiliger ist. Er hat mehrere sehr gute Restaurants, aber vor allem ist er jemand, der nicht nur meint, dass man gut essen muss, sondern überhaupt essen muss. Der zieht also los und kocht überall auf der Welt, wo Essen gebraucht wird, ob das nun Flüchtlinge an der texanischen Grenze sind oder eben in der Ukraine. Und dass seine Leute in Israel beziehungsweise von der israelischen Armee getötet worden sind, das muss Biden wahnsinnig aufgebracht haben. Und das hat eben zu diesem offensichtlich sehr emotionalen Telefongespräch auch geführt.
Hat Biden denn auch eine Feuerpause von Israel verlangt?
Er fordert eine Feuerpause, ja. Aber er fordert eben vor allem, dass wirklich konkret daran gearbeitet wird, dass Hilfsmittel nach Gaza reinkommen. Und diese ersten Ankündigungen, die jetzt gemacht worden sind, sind auch positiv aufgenommen worden. Es gibt ein Statement von der Regierung, wo es heißt, dass diese ersten Schritte jetzt begrüßt werden, aber dass sehr genau beobachtet wird, was weiter passiert.
Bettina Meyer in Tel Aviv, ich will noch mal auf diese Feuerpause zu sprechen kommen, die immer wieder auch verlangt wird, auch von den USA. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird sich Netanyahu doch darauf einlassen?
Also Netanyahu hat hier klar gemacht, dass er seine Ziele weiter verfolgt, ob die USA da mitziehen oder nicht, auch wenn das am Ende natürlich schon schwierig ist, wenn die USA natürlich Waffen an Israel liefern. Aber er hat ihm klar gemacht, die Kriegsziele, die er ausgerufen hat, also die Geiseln zurückzubringen, die ja immer noch dort sind, 134 Menschen, ja, und natürlich die Hamas zu zerschlagen, nach Rafah will er gehen, da sind noch 4 Hamas-Bataillone, die er schlagen will, um dann die Hamas zu zerstören. Das hat er deutlich gemacht und diese Feuerpause, auch die Forderung der Feuerpause, Israel hat schon einige Bedingungen vorgelegt, um auch eine Feuerpause anzunehmen. Allerdings soll die temporär sein und an die Bedingung geknüpft sein, dass alle Geiseln nach Hause kommen. Das hat auch die USA unterstützt. Also die Feuerpause aus den USA war auch an die Freilassung der Geiseln geknüpft. Aber das hat die Hamas abgelehnt und insofern kommt es da momentan nicht voran.
Was Sie gerade gesagt haben, Bodenoffensive Rafah, das ist ja etwas, woran sich ja auch die Kritik entzündet. Wie weit sind denn die Pläne Israels tatsächlich nach Rafah reinzugehen, wo sich ja Millionen Flüchtlinge versammelt haben?
Ja, so ungefähr 1,5 Millionen Menschen sind dort wirklich vor dem Krieg geflohen. Die letzte Zuflucht, kann man sagen. Auch dort herrscht Hungersnot. Aber ich schätze das so ein, dass die Pläne für diesen Einmarsch in Rafah längst in der Schublade liegen. Also die sind im Grunde bereit, dort hineinzugehen. Und der Druck der USA hat es bisher verhindert. Und internationale Druck ist sehr groß. Jetzt mit dem Luftangriff auf die Mitarbeiter von World Central Kitchen ist das schwieriger geworden tatsächlich. Aber die Pläne sind da und Netanyahu macht hier fast alle paar Tage klar, dass das auf jeden Fall noch passiert.
Mhm. Katrin Wand in Washington, die USA werden ein Interesse natürlich daran haben, dass es eine Lösung gibt, gerade auch in dieser Geiselfrage. Sind die USA auch involviert in Verhandlungen?
Ja, wenn ich das richtig sehe, wird CIA-Chef Burns jetzt sich wieder auf den Weg machen und nach Kairo fahren, um da weiter zu verhandeln. Diese Forderung nach der Freilassung der Geiseln war jetzt zuletzt nicht mehr an diese Feuerpause geknüpft. Also Biden ist sehr deutlich geworden in seinen Angriffen an die israelische Regierung und hat da also jetzt keinen Zusammenhang mehr hergestellt. Aber der Punkt, wir müssen die amerikanischen Geiseln nach Hause bringen, ist natürlich etwas, auch jetzt kommt wieder dieses Stichwort Wahlkampf, das in den USA hier mit hoher Dringlichkeit betrieben wird. Und es vergeht kein Tag, an dem nicht Familien von Geiseln hier im Fernsehen auftauchen und für schnelle Unterstützung plädieren.
Wir haben jetzt viel über die politische Seite gesprochen, was mir aber ebenso wichtig ist, Bettina Meyer in Tel Aviv. Wie hat denn dieser Hamas-Terror vom 7. Oktober den Alltag der Israelis verändert? Was hat das mit den Menschen gemacht?
Also die Menschen sind wirklich schwer traumatisiert und das ist auch wirklich, man kann das sehen, wenn man mit einfach Menschen auf der Straße spricht oder auch Betroffenen. Es gibt hier kaum jemand, der nicht jemand kennt, der am 7. Oktober jemand verloren hat oder wo jemand verletzt wurde oder nicht jemand über drei Ecken kennt, der betroffen ist. Also es ist wirklich unglaublich. Israel ist ja ein kleines Land und man spürt es einfach im ganzen Land. Die Menschen sind bedrückt, die eher direkt betroffen sind. Ich konnte vor ein paar Tagen mit einer Angehörigen einer Geisel sprechen, die getötet wurde in Gaza. Die Menschen, die essen teilweise nicht mehr richtig, die schlafen kaum noch, man sieht es ihnen richtig an und es muss man auch leider sagen, ist momentan das Mitgefühl für die Menschen in Gaza eher weniger da. Man ist mit sich selbst beschäftigt und übrigens auch mit der Gefahr, die ja weiterhin droht. Also die Menschen fühlen sich weiter bedroht durch die Gefechte auch mit der Hezbollah im Norden. Es gab jetzt auch wieder in der vergangenen Nacht und in den vergangenen Stunden Raketenalarme, die aus Gaza kamen, die sogar wieder bis in eine Stadt gereicht haben, wo man längst gedacht hat, dass da keine Bedrohung mehr herrscht, nach Netivot. Also dort, wo auch ein Massaker angerichtet wurde am 7. Oktober. Und da sind gerade erst die Menschen zurückgekehrt, weil sie sich sicher gefühlt haben und mussten jetzt nachts wieder in die Bunker rennen und die Traumatisierung ist ja noch da und das verschärft natürlich auch nochmal die ganze Stimmung und die ganze Situation.
Mhm. Katrin Wand in Washington, wird an diesem Schicksal in den USA auch Anteil genommen? Schließlich haben ja auch die Amerikaner schmerzliche Verluste durch Terror erlitten in ihrer Geschichte.
Ja, das geht aber hier ein starker Riss durch das Land. Also das konservative Lager, also auch die Menschen, die mit Verweis auf die Bibel sagen, dass Israel unterstützt werden muss, nehmen ganz klar zur Kenntnis, wie sehr die Israelis leiden und betonen ganz stark, dass die Israelis selbstverständlich das Recht haben, die Hamas auszurotten. Wir haben aber hier in den USA auch große Communities von arabischen Muslimen, die Verwandte haben, im Libanon beispielsweise, die Verwandte haben in Gaza und die Geschichten erzählen können, eben von Familien, wo 30, 40 Menschen gestorben sind in den vergangenen Monaten. Also die Trauer ist in den USA sehr stark auch an der politischen Ausrichtung orientiert und an den Geschichten, die auch Migrantenfamilien mit hier in die USA gebracht haben.
Zum Abschluss noch Bettina Meyer in Tel Aviv. Hat man denn eine Idee, wie es ein künftiges Miteinander, Nebeneinander geben kann zwischen Israelis und Palästinensern?
Das ist, glaube ich, noch zu früh. Also natürlich gibt es auf der diplomatischen Seite, auf der politischen Seite dort schon längst Überlegungen und Gespräche hinter den Kulissen. Es wird auch immer noch über eine Zwei-Staaten-Lösung diskutiert. Auch die palästinensische Autonomiebehörde soll umorganisiert werden. Es gibt jetzt auch schon neue Personalien dort, die dann eben alte Führer dort ablösen sollen. Das sind so die politische Seite. Die Menschen sind hier in Israel noch nicht bereit dafür. Also sie sagen im Grunde, bevor unsere Sicherheit nicht gewährleistet ist, bevor weiter geschossen wird auf uns und Raketen hier über unsere Köpfe fliegen, können wir nicht daran denken, jetzt noch den Palästinensern einen Staat zu geben und das zu befürworten. So sagen es hier die Menschen und viele, die vorher sehr friedlich eingestellt waren, also die auch versucht haben, Frieden zu finden, die sind desillusioniert. Haben mir gesagt, da ist etwas zerbrochen und die müssen jetzt erstmal damit klarkommen. Und das ist noch viel zu früh, zumindest für das Gefühl hier im Land.
Ein Gespräch mit Bettina Meyer in Tel Aviv und Katrin Brandt in Washington. Noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Die NATO hat gestern ihren 75. Geburtstag gefeiert und dabei wenig Grund zum Feiern gesehen. Für das Militärbündnis stellt sich die Lage so ernst dar wie lange nicht, vor allem mit Blick auf Russland. Generalsekretär Stoltenberg hat nach einem Treffen mit den NATO-Außenministern noch einmal mehr militärische Hilfe für die Ukraine gefordert. Andernfalls könne es sein, dass Russland noch mehr ukrainisches Territorium erobere. Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht das genauso und macht der internationalen Gemeinschaft Vorwürfe, das Zögern vieler Staaten bei der Militärhilfe für sein Land sei völlig inakzeptabel. Konstanze Semidey.
Es sei nicht hinnehmbar, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft, dass so viele Länder in der Welt noch immer darüber nachdenken würden, wie sie dem Terror entgegenwirken können, obwohl es nur ein paar politische Entscheidungen brauche. Ukrainische Städte müssten besser geschützt werden vor russischen Angriffen, mehr Luftverteidigung für Charkiw und die gleichnamige Region und auch für das Gebiet Sumy und die südlichen Regionen der Ukraine sei dringend notwendig, so Selenskyj, etwa durch mehr amerikanische Patriot-Raketen. Eine bessere Flugabwehr könne die Lage fundamental verändern. Er habe alle ukrainischen Diplomaten aufgerufen, im Ausland dafür zu werben.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.